20 Minuten sind vergangen. Ich konnte nicht stehen, meine Knie waren wie verrostete Scharniere. Ich musste mir die Beine massieren, um den Blutkreislauf wieder in Gang zu bringen. Zwar hätte ich auf Händen und Knien hinauskrauchen können, aber das erschien mir denn doch etwas zu würdelos. Wenn ich schon einen Fluchtversuch unternahm, dann doch wenigstens wie ein Zweibeiner und nicht wie eine Schildkröte. Allmählich kehrte das Gefühl in meine Beine zurück und ich wankte durch die Tür auf eine offene Galerie. Die Nachtluft war ein Hauch von Freiheit. Unter mir erstreckte sich eine überwucherte Rasenfläche, die in besseren Tagen vermutlich als Fußballfeld gedient hatte. Sie wurde von einer Reihe von Glühbirnen erhellt, die sich eine Mauer entlang zog. Alles andere versank in einem Meer von Schwarz. Meine Schule war das einzige beleuchtete Gebäude. Ich kam mir vor wie am Ende der Welt. Jetzt bin ich im Treppenhaus und sitze auf einer Stufe inmitten von anderem menschlichen Unrat wie ich selbst. Ich fühle mich, als hätte mich ein betrunkenes Eselsgespann über ein Geröllfeld geschleift, und so ist es auch. Mein Tanz mit der Bohnenstange hat mich mehr Kraft gekostet, als ich erübrigen konnte. Bis jetzt hat mich mein Weg an drei Klassenzimmern vorbeigeführt, deren grelle Lichter die Umrisse der Türen aus dem Schatten meißeln. Aus einem drang verhaltenes Schluchzen. In den anderen war es ruhig. Dann kam ich zu einer Tür, über der in riesigen französischen Lettern Lehrerzimmer stand. Das war das Zimmer, in das sie mich gebracht hatten. Das Empfangszimmer. Jetzt lag es im Dunkeln. Folter ist anscheinend ein 8-Stunden-Job. Die Schergen hatten ihre Klauenhämmer an den Nagel gehängt und waren nach Hause gegangen, um mit ihren Kindern zu spielen, den Hund zu streicheln, ihre Frau zu küssen. »Wie war dein Tag, Schatz?« »Wie immer, nichts Besonderes.« An einem Ort wie diesem braucht man keine Nachtwächter. Eine alte Bohnenstange genügt. Die Gäste sind entweder tot oder gebrochen. Meine Füße scheinen zu bluten. Ich hätte die Sandalen des Wärters anziehen sollen. Scherben überall. Nach 2 Jahren in Vientiane sind meine dschungelgestellten Füße empfindlich geworden. Ich blute und sitze und atme und schöpfe neue Kraft. Vielleicht schaffe ich es ins Parterre. Während ich die Treppe hinabsteige, überlege ich, was man mich am Tor zur Anderwelt wohl fragen wird. »Ah, Yiming, wie ich sehe, wäre dir um ein Haar die Flucht aus S21 geglückt.« »Ja, ich habe einen Menschen umgebracht.«
»Nur den einen?«
»Was ist denn das für eine Frage? Natürlich nur den einen. Tod wegen unterlassener Hilfeleistung werden Sie ja wohl nicht mitzählen, oder?«
»Mist!«
»Ich fürchte doch. Ganz schön streng, diese Oberherren.« »Aber Sie haben natürlich recht. Ich habe die Schlüssel mitgenommen, falls ich an ein Tor oder eine weitere verschlossene Tür gelange, doch ich brauche geschlagene 10 Minuten, um auf meinen Flur zurückzukehren, wo das Licht brennt. Ich weiß, dass ich diesen Entschluss bereuen werde, und es wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin verrückt. Kann ich's klar denken?« »Aber diesen kleinen Charakterfehler werden Sie in meinem Nachruf großzügig übertünchen.« Wie Alice öffne ich die erste Tür, ohne zu wissen, was für eine Welt sich dahinter verbirgt. Es sind 3 Männer. Der erste ist wach und bei Sinnen. Er sieht mich staunend an. Der zweite ist nur halb bei Bewusstsein. Der dritte sieht aus, als wäre er tot. Ich lächle, kann Ihnen auf Ihre Fragen jedoch leider keine Antwort geben. Ich reiche dem ersten Gefangenen den 6-Kant-Schlüssel und fühle dem dritten den Puls. Häftling 1 befreit sich und seinen Kollegen beim dritten hat das keinen Zweck mehr. Sein Geist war unter meinen Klassenkameraden. Ich glaube, wir können nur entkommen, wenn wir zusammenhalten, weiß allerdings nicht, wie ich den Männern diesen Gedanken vermitteln soll. Gefangener 2 ist jetzt bei Bewusstsein. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, humpelt er zur Tür hinaus. Ich halte das für keine gute Idee, doch wenn ich mich auf mein Urteil verlassen könnte, wäre ich jetzt wohl nicht hier.
Häftling 1 und ich bleiben allein zurück. Ich werde ihn Donnerstag nennen. Ich habe keine Ahnung, welcher Tag heute ist, aber am Donnerstag hatte ich Geburtstag. Außerdem setzt Madame Deng donnerstags ihre Nudeln Spezial Nummer 2 auf die Speisekarte. Ein guter Tag. Donnerstag und ich gehen zusammen in das zweite Zimmer. Adrenalin pulsiert in meinen Adern und meine Hände sind jetzt ruhig. Ich kann die Tür aufschließen, ohne die Schlüssel fallen zu lassen. Drinnen bietet sich uns ein erbarmungswürdiger Anblick. Eine Frau, Ende 20. Neben ihr, an dasselbe Rohr gekettet, ein etwa 3-jähriges Kind. Mutter und Kind sind mit blauen Flecken übersät. Donnerstag macht sie los und flüstert ihnen aufmunternde Worte zu. Er hilft der Frau auf die Beine und trägt das Kind zur Tür hinaus. Der Gestank, der aus dem dritten Zimmer dringt, verrät mir, dass wir vielleicht lieber nicht hineingehen sollten. Ich bedeute meinen Mitflüchtlingen, einen Schritt zurückzutreten und öffne die Tür. Mich kann so leicht nichts mehr erschüttern. Aber was ich hier sehe, raubt mir auch den letzten Atem. Denn in der Zimmermitte sitzt, an ein Abflussrohr gekettet, mein alter Freund, der dicke Mönch. Er hebt den Kopf und sieht mich mitleidheischend an. Doch das hier ist keine seiner Schmierenkomödien. Das hier ist so echt, wie es echter gar nicht sein kann. Im Raum verteilt liegen gestapelt wie Gummipuppen 20, wenn nicht 30 Leichen in verschiedenen Stadien der Verwesung. 2 davon sind an die Fußgelenke des Dicken gekettet. Er ist geschlagen worden. Seine Finger sind blutig. Er sagt erst auf Khmer, dann auf Französisch: »Helft mir!« Wütend starre ich ihn an. Ich hasse den Mann von ganzem Herzen, aber Rachsucht ist mir fremd. Ich ziehe den Schlüssel aus der Tasche und lege ihn ein paar Meter außerhalb seiner Reichweite auf den Boden. Ich erkläre ihm, wie er ihn an sich bringen kann, und gehe zur Tür. Da drehe ich mich noch einmal um, betrachte die Leichen und schäme mich dafür, dass ich in einem solchen Augenblick an Voltaire denke. Ich habe Angst, dass ihn vielleicht dasselbe Schicksal ereilt wie die Bücher aus der Bibliothek, die Kathedrale und die tote Taube, wenn ich die Worte des großen Schriftstellers beschwöre. Aber er hatte recht. Den Lebenden schulden wir Respekt, den Toten aber schulden wir nichts als die Wahrheit. Ich frage mich, wie viel Zeit diesen toten Seelen für die Suche nach der Wahrheit bleibt und ob sie die Wahrheit verstehen werden, wenn sie sie gefunden haben. Ich frage den Mönch nicht, wie er hierher gekommen ist, denn im Grunde weiß ich die Antwort längst. Die Schergen wenden sich gegen ihresgleichen. Die Bestie hat begonnen, sich selbst zu verschlingen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis von ihr nichts mehr übrig ist. Jetzt stehen wir am Fuß der Treppe, ich, mein Freund Donnerstag und Mutter und Kind. Der Abstieg ins Parterre hat meine letzten Energiereserven aufgezehrt. Mein Atem klingt wie Meereswellen, die an einen Kiesstrand brannten. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich brauche ein Gläschen Portwein und 8 Stunden in einem weichen Bett. Aber die Zeichen stehen gut. Unser verzweifelter Freund ist bei seinem Fluchtversuch nicht von einem Kugelhagel durchsiebt worden. Jedenfalls haben wir nichts Gegenteiliges gehört. Genau genommen haben wir gar nichts gehört. Allmählich habe ich den Eindruck, dass mein dürrer Wärter tatsächlich der Einzige war, der heute Nacht hier Dienst tat. In diesem Stockwerk brennt kein Licht. Am Hinterausgang halten wir an. Donnerstag scheint die Führung übernommen zu haben, Gott sei Dank. Er lauscht und winkt uns dann, ihm über den matschigen Schulhof zu folgen. Das Gras steht kniehoch. Ich spüre meine Füße zwar nicht, aber sie bewegen sich im Gleichtakt und wir kommen gut voran, als Donnerstag urplötzlich stehen bleibt und zu Boden blickt. Als ich ihn eingeholt habe, sehe auch ich nach unten. Vor uns im dichten Gras liegt eine Leiche mit einem Bajonett zwischen den Schulterblättern. Das Blut ist noch frisch. Donnerstag sieht mich an und seufzt. Wir wissen beide, wer der Tote ist. Sein Zellengenosse hat es nicht bis zum Zaun geschafft. Aus dem Schatten des Gebäudes hinter uns dringt ein Lachen herüber, gefolgt von einem langgezogenen wie eine enttäuschte Uhr. Ich drehe mich um und sehe den Lächler im trüben Licht der Glühbirnen stehen. Er schwankt wie ein Flussschiffer. Er trägt kein Hemd und mein Talisman baumelt um seinen Hals. Er kommt langsam auf mich zu, mit fahrigen Bewegungen betrunken, und ich wanke ihm entgegen, um ihn aufzuhalten. Vielleicht kann ich meinen Gefährten auf diese Weise eine Gelegenheit zur Flucht verschaffen. So wie er sich als Silhouette gegen die schaurige Kulisse der Schule abhebt, würde der Lächler ein erstklassiges Plakatmotiv für einen französischen Film noir abgeben. Die Pistole schwer in seiner Hand, die Brust mit schwarzen Blutflecken besudelt, seine Züge schemenhaft bis auf ein graues Lächeln. Ich muss schon sagen, der Mann ist ein Naturtalent. »Sie sind eine Enttäuschung auf der ganzen Linie, Dr. Siri Paibun«, lallt er. Ich muss unwillkürlich lachen. Die perfekte Grabinschrift. Was für ein fulminanter Abgang.